Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments and Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zu Gast mal wieder Niklas Raberg von Capnamic und Philipp Klitzing von Peak. Und wir haben tatsächlich nur ein Thema besprochen und ich glaube auch eine der kleinsten Runden, die hier je diskutiert wurden. Und trotzdem, muss ich sagen, war es ein super Thema, ein super Gespräch. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es wirklich ein super spannender Bereich ist, gerade wo es schon sehr große Unternehmen gibt oder zumindest im erweiterten Kosmos Großunternehmen, wo man aber, glaube ich, auch aus Timinggründen sagen kann, das Ganze ist gerade dabei, ziemlich abzuheben. So zumindest mein Eindruck, ob sich das deckt mit dem meiner beiden Gäste. Das erfahrt ihr jetzt von Niklas Raberg von Capnamic und von Philipp Klitzing von Peak. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Niklas Raberg, ich bin Teil von Capnamic. Capnamic ist ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups. Uns gibt es bereits seit 10 Jahren und wir investieren aktuell aus der dritten Fondsgeneration. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und damit gehen wir gerne in den Lead. Und wir sind auf der Suche nach Partnerschaften mit ambitionierten Teams, die große Unternehmen aus der Dachregion herausbauen wollen.
Und?
Philipp Klitzing, ich bin Partner bei Peak. Peak ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, Amsterdam und Stockholm und wir investieren im deutschsprachigen Bereich wie in den Nordics und Benelux, in Pre-Seed bis Series A Firmen, industrieübergreifend im Bereich SaaS, Enterprise Software und Marketplace und unsere Tickets starten bei 500.000 bis zu 4 Millionen Euro. Unsere Investoren sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber da standen, wo unsere Portfoliogründerinnen und Gründer sich heute befinden. Und wir sind selber im Team Ex-Gründer. Also verstehen wir, welche Highs und Lows es geben kann, wenn man etwas aufbaut. Wir helfen sozusagen, Hürden zu antizipieren, auf die Gründer immer wieder stoßen.
Investments und Exits.
Cool, Niklas, Philipp, hallo.
Hi.
Hi Jan.
Freue mich sehr. Und ihr habt schon angekündigt, heute geht's in die Tiefe, nicht in die Breite, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja, bin ich sehr gespannt. Philipp, dich habe ich beim Start Summit gesehen. War eine super Veranstaltung.
Ja, es war absolut klasse. Ja. Es war viele Meetings, viel Networking, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dass man extra aus Berlin kommt, um VCs aus Berlin auch auf der Start zu treffen. Also war dann doch schon sehr recht in der gleichen Bubble.
Ja. Aber also an der Stelle nochmal großes Lob. Ich finde, es ist eine der besten Konferenzen, auf denen ich je war, muss ich sagen. Ne? Also sie haben, die machen das wirklich richtig gut. Lohnt sich für jeden, der noch nicht da war, mal beim nächsten Jahr sich das in den Kalender zu schreiben.
Da hat sich der Podcast für mich schon gelohnt.
Ja, genau. Dich haben wir vermisst, Niklas. Ne? Aber beim nächsten Mal.
Nächstes Jahr.
Ja, genau.
Ich freue mich drauf.
Okay, und dann würde ich sagen, also wir steigen ein. Ne? Also wie gesagt, in die Tiefe geht's heute. In wirklich interessanter Space, glaube ich, ne?
Absolut, absolut. Genau, heute würden wir gerne über Scavenger AI sprechen. Scavenger ist ein sehr junges Unternehmen tatsächlich, erst letztes Jahr im September gegründet, aus Frankfurt. Aber wie wir sehen werden, haben sie eigentlich schon trotz frühen Phase eine interessante Entwicklung hinter sich. Das Team hat letzte Woche ihre 1,1 Millionen Euro Pre-Seed-Runde bekannt gegeben, geführt vom HTGF und mit der Beteiligung von Karn Sturm aus Österreich und ein paar Angels. Geführt wird das Unternehmen von zwei recht jungen Gründern mit Business-Background. Also noch ist das Produkt nicht gelauncht, aber sie haben schon dank sogenannten Design-Partners bisschen Umsatz generiert und die Finanzierung soll jetzt dabei helfen, Sales und Produkt bzw. Tech zu verstärken.
Genau, lass uns gerne noch kurz beleuchten, was das Unternehmen überhaupt tut. Es geht nämlich darum, Unternehmen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und das in Sekunden. Ja, und das Ganze nämlich dadurch, dass die Unternehmen in die Lage versetzt werden, vorhandene Daten in Handlungsempfehlungen zu transformieren und dafür keinen Berater oder keinen Data Scientist zu benötigen. Das heißt also, es geht hier schon auch um die Produktisierung eines klassischerweise Beratungsprojektes oder darum, wo du vor 1-2 Jahren noch sehr talentierte, sehr rare Talente gebraucht hast, um Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, das Ganze auch als Nicht-Techniker tun zu können und so viel schneller zu viel fundierteren Geschäftsentscheidungen zu kommen.
Und als Ex-Berater muss ich sagen, dass ich diese Lösungen echt absolut klasse finde. Und eine These von mir ist tatsächlich irgendwie in Unternehmen zu investieren oder mir Unternehmen anzuschauen, die tatsächlich diesen Berater ersetzen wollen. Deshalb finde ich es auf persönlicher Ebene auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Und ich finde es interessant, wir reden ja über AI und das ist überhaupt, also dass die Beratungsbranche von AI betroffen wird, also jetzt im Sinne von vielleicht disruptiert wird, das hätte ich nie gedacht.
Ja, absolut. Also ich meine, das Problem, das Unternehmen eigentlich haben, ist, die horten ja Unmengen an Daten, ja, und eigentlich immer mehr Daten. Aber dieser Decision Intelligence, ja, also diese bessere Entscheidung zu treffen, in dieser These gilt es eigentlich, dass es ihnen als Unternehmen oft schwerfällt, ja, diese ganzen Daten zu entschlüsseln und ich würde sagen, ja, wirkungsvolle Strategien daraus abzuleiten. Und was ich bei Scavenger persönlich spannend finde, ist, dass ihre Software, wie der Niklas gerade gesagt hat, halt ohne ein Data Scientist zu sein, kannst du als Nutzer Daten jeglicher Formate hochladen, ob das jetzt irgendwie Excel-Sheets sind oder auch PDFs. Oder auch direkt mit deinem ERP-System verknüpfen. Und dann werden die Daten gesäubert, angereichert und dann bekomme ich eine präzise Handlungsempfehlung über diese Software. Und ich glaube, was immer ganz spannend ist, zurück zum Punkt Beratung, hier versteht man schon relativ schnell, wie groß dein Return on Investment sein kann. Wenn du tatsächlich, sagen wir mal, eine oder zwei Personen von der Payroll entfernst, weil du eine Lösung wie Scavenger hast, dann sind natürlich paar tausend Euro im Monat natürlich sehr, sehr viel wert. Und deshalb, glaube ich, sind Unternehmen auch sehr daran interessiert, solche Lösungen zu implementieren.
Sind sie das? Weil ich hätte jetzt gedacht, bei solchen, das sind ja fast sensible Daten, um die es da geht, ne? Dass da Unternehmen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen zurückhaltend sind und erstmal gucken, wie etabliert sich sowas im Markt? Weil jetzt gerade bei so einem jungen Unternehmen, da könnte ja auch so das Thema, ich weiß nicht, Datensicherheit oder so hinterher ein Fragezeichen sein, oder?
Ja, wobei ich glaube, spannend zu verstehen ist wirklich, was Philipp schon gesagt hat, um das nochmal zu unterstreichen, wie schnell Scavenger hier in den Markt kommt und auch einen ersten Nutzen generiert für die Kunden. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon wahrscheinlich Millionen von Euros in Beraterprojekte versenkt worden, wo es darum ging, erstmal die Daten zugänglich zu machen, vielleicht auch topfübergreifend. Mhm. Scavenger hingegen sagt, gib uns vereinfacht gesagt einen Auszug aus deinem ERP-System oder perspektivisch vielleicht auch aus dem CRM. Mhm. Und wir können damit schon arbeiten, erste Erkenntnisse zu gewinnen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das heißt, du hast jetzt kein Data Pre-Processing, was mehrere Tage oder Wochen dauert, um zu neuen Entscheidungen zu kommen oder die datenbasiert zu stützen, sondern es dauert wirklich nur Minuten. Und das ist meines Erachtens mit die Genialität der Lösung.
Um das ein bisschen greifbar zu machen, was sind das für Entscheidungen eigentlich, über die wir hier sprechen? Also worum könnte es dabei gehen, wenn ihr sagt, ja, ERP oder CRM und so weiter?
Genau, ich glaube, wenn du dir anguckst, wo kommen die Daten her, lass es jetzt das ERP-System sein, könntest du wahrscheinlich sehr gut zurückverfolgen, welche von meinen Kunden ist Churn gefährdet, also ist gefährdet abzuwandern, weil er in den letzten Wochen nicht mehr bestellt hat, so wie er die Jahre vorher bestellt hat. Mhm. Ja, oder in welchen Produktkategorien habe ich vergleichsweise niedrige Warenbestände? Wo sollte ich proaktiv vielleicht nachbestellen, damit ich nicht in die Gefahr eines leeren Lagers sozusagen laufe? Mhm. Es kann aber auch helfen, wenn es dann eher in Richtung CRM-System geht, die Marketing-Euros besser zu allokieren, wenn man historische Kampagnen zum Beispiel auswertet. Da ist schon sehr, sehr viel Tiefgang auch in einem sehr simplen Datensatz drin, würde ich sagen.
Genau, also wie man hier schon hören kann, Jan, gibt es hier einen sehr generalistischen Ansatz. Das heißt, du hast eigentlich innerhalb von Unternehmen allerlei Use Cases. Das heißt, von einer Perspektive des Businessmodells ist es eigentlich ganz spannend, weil du kannst mit einem Use Case quasi reingehen in ein Unternehmen. Und wenn dann Use Case Nummer 1, sagen wir mal im Sales-Bereich, diese Kundenabwanderung, wenn das positiv verläuft, dann kannst du natürlich relativ einfach in einem anderen Use Case reingehen und deine Vertragssumme erhöhen bei dem jeweiligen Kunden. Ja, ich glaube, es ist relativ interessant. Ein Punkt, und zwar zu dieser potenziellen Gefahr. Ja, das sind alles Daten, die gehören den Unternehmen, aber ich glaube, so wie mit allen KI-Lösungen aktuell, gibt es sicherlich eine potenzielle Gefahr, private Daten über kostengünstige Modelle spielen zu lassen. Ja, also wenn man OpenAI benutzt zum Beispiel, gibt es in der Regel oft
die Frage, okay, ist es überhaupt safe, wenn ich private Daten in meine Modelle reinschieße, die auf OpenAI-Technologie basiert sind? Aber das haben natürlich sehr, sehr viele KI-Lösungen heutzutage. Mhm. Und da geht es halt darum, in vielleicht europäische Modelle oder auf eher europäischen Modellen deine Technologie weiter zu entwickeln. Aber bei Scavenger weiß ich persönlich nicht, wie das alles verläuft.
Ja. Ich finde zu fragen, Niklas, was du gerade meintest mit dem, welche Kunden sind denn Churn gefährdet, weil sie nicht mehr bestellen und sowas. Super spannend. Ich habe, als du das erzählt hast, habe ich kurz überlegt, es gibt ja von, kennt ihr wahrscheinlich, ne, von Donald Rumsfeld damals dieses Unknown Unknowns. Das fand ich ja so einen mega coolen Satz. Genau. Und da habe ich mich gerade gefragt, ob das nicht sogar noch fast spannender wird, wenn du dann irgendwann hingehst und sagst, du lässt so eine AI über deine Daten drüber laufen und lässt dir Dinge erklären, die du gar nicht als Frage artikulieren konntest. Mhm. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also das, weil
ja, absolut.
Die Frage, welche Kunden sind Churn gefährdet, da gehe ich ja schon quasi mit einer Erwartung ran. Aber wahrscheinlich können so Daten hinterher auch, ich weiß nicht, Geheimnisse offenbaren, die man überhaupt nicht im Blick hatte. Ne?
Absolut. Ich glaube, das Ganze ermöglicht ein sehr proaktives Screening, jetzt zum Beispiel des Kundenstamms oder der Zulieferer auch, wohingegen du ja in der Vergangenheit immer sehr gezielt mit einem gewissen Prompt oder Query auf einen Data Scientist oder eben auf die Daten zugehen musstest, um ganz gezielt abzufragen, was du wissen willst. Und letztlich hast du hier vereinfacht gesagt einen Agenten, der deine Daten überwacht und hier auf gewisse Trigger oder Signale wahrscheinlich vortrainiert wurde, ja, oder vorgeprägt wurde, um wirklich proaktiv auch Dinge aufzuzeigen, die so vielleicht gar nicht ans Tageslicht gekommen wären. Bin ich absolut bei dir.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieser Churn-Use-Case dann doch schon recht bedeckt ist, ja, also der Markt ist schon recht kompetitiv, also du hast Unternehmen wie Pareto, Churn Zero und so weiter, sogar die Jungs von Akto, dessen Runde auch hier im Podcast schon besprochen wurde, befinden sich ja auch im gleichen Space. Du hast auch Plato aus dem Cherry und Sequoia Portfolio, also es tut sich einiges, aber ich glaube, der Teufel liegt hier im Detail der idealen Kunden, ja, also ein Churn Zero wird eher Kunden haben, die im SaaS-Bereich sind, also Softwarebetreiber und ein Akto zum Beispiel oder ein Scavenger wird eher Richtung kleinere mittelständischen Unternehmen gehen, die nicht so, sagen wir mal, die halt nicht Tech verkaufen, beziehungsweise Software verkaufen. Da ist vielleicht noch einiges zu tun. Ja.
Ich finde das spannend. Wir haben ja jetzt eingangs gesagt, es geht eigentlich um Beraterprojekte. Ne? Und jetzt frage ich mich aber gerade, weil Niklas, du hast gerade gesagt Agenten. Ne? Man hat hier quasi einen Agenten an seiner Seite. Ich habe mich gefragt, ist es ein Agent oder wird das perspektivisch sogar der CEO irgendwann mal? Ne? Also weil der hat ja, ja, das ist ja total spannend. Also auch bis zu welcher Ebene können dann diese Entscheidungen eigentlich hinterher eine Tragweite haben?
Ne? Ja, absolut.
Das ist interessant. Ne? Ich meine, also klar, irgendeiner muss den Agenten briefen und das kann der CEO sein, der sagt, durchleuchte proaktiv meine Organisation und weise mich auf Dinge hin, ne, auf die ich dann detaillierter schauen sollte. Der Agent, der ist ja nicht völlig autonom, also er setzt ja keine Handlungsempfehlungen dann um. Dafür brauchst du nach meinem Verständnis immer noch den Menschen. Mhm. Aber es ist natürlich eine enorme Erleichterung, wenn du da wirklich einen kuratierten Ansatz hast, ein sehr großes Ohr nah an der Organisation, um zu gucken, wo könnte was schiefgehen oder genau, wo gilt es jetzt darauf zu fokussieren.
Mhm. Und wenn man sowas jetzt weiterspinnt, also wird das hinterher mal so eine Art dann, ich weiß nicht, vielleicht Operating Standard für Unternehmen oder sowas, der sich daraus ergibt? Also weil das könnte ja so eine Vereinheitlichung eigentlich werden von bestimmten Marktsegmenten, oder?
Ja, von bestimmten Marktsegmenten zum einen, aber zum anderen auch wirklich jetzt mal auf die eine Organisation gedacht. Wir haben eben davon gesprochen, der Data Input ist, so wie wir es aus der Pressemitteilung verstanden haben, das ERP-System. Daneben gibt es noch das CRM-System, dann das Customer Support Ticket-System und noch andere. Ja. Und ich glaube, da kannst du schon einen sehr großen Teil der Organisation perspektivisch mit abdecken, weil die Logiken ja sehr ähnlich sind, wenn du einmal weißt, wie das typische Dataset aussieht, was du bekommst für die Analyse und was du für Fragen stellen könntest. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie baust du vielleicht auch nochmal spezifisches, Jan, was du angesprochen hast, Domänenwissen auf. Das ist nämlich auch noch ein interessanter Bestandteil des Produkts, wie ich es verstanden habe, nämlich, dass die Erkenntnisse, die aus unternehmensspezifischen Daten hier gewonnen werden, angereichert um Industriedaten werden. Das heißt, irgendwo musst du ja auch Vergleichswerte herziehen, Stichwort Benchmarking, um sagen zu können, mit dieser Anomalie oder diesem Muster, was wir in deinen Daten gefunden haben, bist du im Vergleich zu direkten Wettbewerbern, Marktbegleitern, vergleichsweise gut oder schlecht unterwegs. Das Ganze macht es ja noch spannender.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht im sag mal, für den VC-Markt, ich meine, wahrscheinlich gibt es das auch schon, ne? So Motherboard zum Beispiel hier von EQT ist es, glaube ich, ne? Und so, die machen, oder ARK oder so, ne? Die machen das wahrscheinlich auch schon ein bisschen in so eine Richtung, aber eigentlich könntest du ja als VC auch eine DD, so Teile der DD darüber laufen lassen, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob die Idee eines VCs so viele Daten beinhaltet. Ja, also hier reden wir oft von Unternehmen, die bis zu 250, 500 Mitarbeitern haben und die CRM-Daten sind halt, sagen wir, 100 Mal mehr als bei einem VC. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt dieser externe Berater bei Tech-DDs zumindest zum Beispiel auch helfen können, indem sie sich zum Beispiel die Code Review selber übernehmen. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Und ergänzend dazu, Jan, ich finde deinen Gedanken total spannend. Also zum einen das Excel-Modell oder Financial Projection müsste relativ leicht für eine B2B-SaaS-Company hier auch analysierbar sein. Ja, also auch da, was sind die Annahmen, sind die im Vergleich zum Markt gerechtfertigt oder nicht? Auf der anderen Seite geht es bei uns ja genau darum, was du auch gesagt hast, Jan, die Unknown Unknowns möglichst zu reduzieren. Es werden welche bleiben in der Frühphase, aber wir wollen sie möglichst kennen oder die Unbekannten dann eben möglichst gering halten. Und genau hier setzt letztlich das Unternehmen an, ja.
Ja, weil du kannst wahrscheinlich relativ leicht irgendwie auch so, keine Ahnung, wenn du sagst CRM und ERP, dann hast du relativ schnell so einen Gesundheitsscore für deinen Kundenstamm, ne? Irgendwie, gibt's da Klumpenrisiken, gibt's da irgendwie, ich weiß nicht, Kunden, die nicht mehr wieder bestellen, solche Geschichten, ne? Also da kriegt man wahrscheinlich schon ein paar Sachen raus, die man vielleicht ansonsten sehr proaktiv hinterfragen müsste.
Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass es um sogenannte Explainable AI handelt. Das heißt, der Nutzer muss alle Schritte auch selber sehen oder verstehen. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier von Scavenger redest, ich lade die Daten hoch, ich weiß, dass Scavenger diese Daten erstmal bereinigt und dann selber nochmal anreichert. Ich muss als Nutzer natürlich wissen, was dahinter steckt, weil das ist dann natürlich auch eine Vertrauenssache. Ja, und keiner möchte einer Blackbox vertrauen. Das heißt, zurück zu dem VC-Prozess und der Due Diligence. Ja, es wäre natürlich super, wenn ich so einen automatisierten Berater hätte, aber ich würde schon gerne verstehen, was unter der Motorhaube passiert, weil die Entscheidung zu investieren ist ja nicht nur, wie der Niklas gerade gesagt hat, in Frühphasen ist halt so, dass du nicht nur hundertprozentig auf Daten dich verlassen kannst, weil die Qualität einfach noch nicht da ist.
Ich habe es aber, glaube ich, hier in den ganzen Jahren noch nicht erlebt, dass wir uns im Podcast bei einer 1,1-Millionen-Runde so heiß geredet haben. Also das finde ich, das spricht erstmal sehr für Scavenger, ne, muss ich sagen. Ja. Was macht den Bereich jetzt so faszinierend? Also man merkt ja gerade, es triggert uns alles. Ist es jetzt wegen AI oder wegen Daten oder weil es so neu ist oder der universell oder was ist hier der Punkt?
Also ich meine, dieser Painpoint ist jetzt nicht sonderlich neu, ja. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich ähnliche Lösungen entwickeln seit Jahren. Man denkt natürlich an Celonis und UiPath, auch wenn es keine Entscheidung ist, sondern eher um Prozesse. Aber du hast größere Unternehmen wie Paretos, Alteryx, Weflow, Gainsight und so weiter und so fort. Also es gibt schon einige Lösungen in dem Bereich, aber das Interessante ist, je mehr wir uns irgendwie in die Zukunft bewegen, desto größer wird bei Unternehmen dieser finanzielle Druck, Gewinnspannen auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu halten. Während der demografische Wandel zum Beispiel die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte schrumpfen lässt. Das heißt, du musst mit weniger Ressourcen mehr Leistung entwickeln. Das heißt, du musst dann im Endeffekt deine Produktivität steigern. Und das wird halt immer schlimmer oder dieser Painpoint wird immer größer. Und deshalb ist dieses Thema ja schon seit einigen Jahren da, aber meines Erachtens wird es halt immer größer. Und da will sich natürlich Scavenger auch ein Stück des Kuchens abschneiden, ne?
Genau wie Philipp gesagt hat, dass Daten das neue Öl sind, ist nichts Neues. Aber hiermit hast du jetzt eine Lösung gefunden, scheinbar, um das Öl viel schneller zutage zu tragen. Ja, und das ist diese Genialität. Du hast keinen großen Datenintegrationsaufwand. Du befähigst hier die Nicht-Techniker, wirklich komplexe Analysen zu fahren und nach vorne raus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das ist schon sehr pfiffig. Und die Frage ist natürlich, jetzt hat Philipp eben ein paar Runden genannt, da wurden schon einige Unternehmen anfinanziert. Wo kann die Reise für die einzelnen Player dann hingehen? Bleiben es alle Generalisten mit dem Fokus oder mit dem Ziel, möglichst viele Industrien und möglichst viele Use Cases abzudecken? Oder werden wir nicht auch in den nächsten Monaten zunehmend eine Spezialisierung auf einzelne Industrien oder Fragestellungen innerhalb einer Organisation sehen, wo die Unternehmen dann auch anfangen, sich nochmal proprietäre, mächtige Datenschätze aufzubauen. Ich glaube, das ist echt spannend zu begleiten.
Ist das dann hinterher, wenn dann so sagen wir, spezialisierte Lösungen kommen, müssen die dann irgendwann auch wiederum lernen, miteinander zu korrespondieren?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist, also ja, du kannst natürlich korrespondieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Scavenger irgendwann mal die Vision könnte zum Beispiel sein, dass sie sich mit einem Celonis oder UiPath irgendwie verknüpfen. Aber aus der Perspektive eines Investoren natürlich ist es interessant, sich mal zu überlegen, wer könnte Scavenger in, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahren kaufen. Und hier sind natürlich im europäischen Markt zumindest, hast du große Player wie SAP oder sogar, oder halt sogar Celonis. Mhm. Aber die Amerikaner wären dann natürlich halt interessanter, glaube ich. Google zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn du vertikale Lösungen entwickelst für eine spezifische Industrie oder einen Use Case, musst du irgendwann mal dich auch mit Wettbewerbern verknüpfen. Ja.
Celonis hat ja auch Integromat, also die heißen heute make.com, gekauft. Ne? Das heißt, man sieht schon, die haben die Größe schon selbst zu akquirieren. Also vielleicht ist das sogar so ein Kandidat. Wahrscheinlich aber dann nicht mehr in der allzu späten Ausbaustufe, ne?
Klar. Und eine Celonis oder eine UiPath, die haben eben diese sehr kostenintensiven Integrationsprojekte initial. Mhm. Wenn sie jetzt eine Lösung finden, da schneller einen ersten Value bei ihren Kunden zu generieren, ob es über solche Lösungen ist, kann das ein spannendes ergänzendes Puzzleteil sein. Wenngleich mein Verständnis ist, dass Scavenger aktuell eher auf die noch sehr jungen Unternehmen fokussiert, wohingegen die Unternehmen, die wir eben genannt haben, Celonis und Co. ja dann eher im etablierten Mittelstand oder auch im Enterprise-Umfeld sind.
Sag doch mal was zu der Rundengröße, 1,1 Millionen. Wie gesagt, nicht so riesengroß, als ist eine Pre-Seed-Runde, trotzdem nicht riesig. Ich weiß dann nie, wie man drauf gucken muss. Ist das ein Zeichen der Stärke oder ein Zeichen der Schwäche?
Aus Sicht von Capnamic, bitte.
Also ich finde es für... Ja. Also erstmal, ich meine, das Unternehmen hat momentan 3 Mitarbeiter und da kannst du meines Erachtens mit 1,1 Millionen Euro echt weit kommen. Die Frage ist ja, was ist für Sie jetzt im Fokus? Sie werden Produkt weiter ausbauen wollen, wahrscheinlich wiederholte Kundenkonvertierungen aufzeigen und das Team entsprechend langsam aufbauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut machbar mit der Summe. Was mich eher gewundert hat an der Konstellation der Runde ist, Philipp hat es eingangs gesagt, es handelt sich um ein sehr, sehr junges, wahrscheinlich sehr hungriges Team, was toll ist. Auf der anderen Seite hätte ich gedacht, dass gerade in so einer Konstellation auch vielleicht noch 1, 2, 3 Business Angels sehr wertvoll als Ergänzung sein könnten, die ihnen einfach helfen, die Lernkurve an entsprechender Stelle zu verkürzen oder genau diese Unbekannten, über die wir eben gesprochen haben, helfen aufzudecken.
Ist aber auch kein Manko, dass sie jetzt nicht drin sind, oder? Also man kann auch mit VCs direkt starten, oder?
Total. Ja. Ich meine, der HTGF alleine, ne, der hat ja auch viele Transaktionen gesehen. Die haben die Erfahrungswerte auch bei sich im Team, im Portfolio. Das macht einen Mehrwert im VC dann ja auch zugänglich. Trotzdem habe ich jetzt gerade gedacht, wie die Runden sonst stattfinden dieser Tage, dass ich da 1, 2, 3 Namen vermisst habe.
Mhm. Absolut. Und vielleicht zurück zum Team. Niklas, das hast du gerade angedeutet. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass du 2 Gründer hast mit Business Background und wir reden ja hier von einer technischen Lösung oder zumindest einer Lösung, die sehr technisch sein muss. Und ich könnte meinen, der Felix hat die CTO-Rolle, hat aber einen Bachelor in Economics und einen Master in Management. Da hätte ich zum Beispiel vielleicht mehr wissen wollen, wie er zu dieser CTO-Rolle kam. Und ich meine, der HTGF hat da eine Entscheidung getroffen, natürlich dort zu investieren. Also die haben die Antwort. Aber das ist unüblich, würde ich sagen.
Aber der Cap-Table habe ich mir angeguckt. Ne? Also da ist der Volker Vogt noch mit drin. Jahrgang 67, hat aber nur 10% am Unternehmen. Ne? Die anderen beiden halten jeweils 45%. Der Pip Klöckner in seinem Podcast, im Doppelgänger-Podcast, sagt immer, das ist eigentlich eine ungesunde Konstellation, wenn du also ich will jetzt hier nicht gegen das Gründerteam, das ist jetzt nur Outside-In, ne? Das wird seine Gründe geben, aber wenn die nicht gleichberechtigt auftreten, ne? Dass du dann schon möglicherweise auch bei Entscheidungsprozessen und sowas eigentlich so eine Lagerbildung hast vielleicht oder so. Ne?
Mhm. Ja, klar, Entscheidungsfindung kann ein Kriterium sein. Anderes ist der Wertbeitrag. Ehrlich gesagt habe ich den Namen, den du gerade genannt hast, Jan, gar nicht gesehen in der Vorbereitung, sondern bei mir waren es Felix und Maximilian als die Gründer. Soll heißen, vielleicht war das ja auch ein Unterstützer aus der ganz, ganz frühen Phase, der da eben halt auch Wissen zugänglich gemacht hat.
Okay, Jahrgang 67 könnte auch ein Business Angel sein sogar, ne? Also das weiß ich jetzt auch nicht, ja?
Hätte ich jetzt eher gedacht, ja. Als operativ tätig jemand.
Okay.
Ja.
Dann vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz der Gedanke, also ich meine, das Ding hat ja jetzt wirklich viel Potenzial. Das sieht man ja, wie wir uns hier gerade heiß reden. Was müssen die jetzt richtig machen? Was müssen die machen, um richtig groß zu werden?
Ich glaube, gegeben, dass es sich um ein sehr junges Team noch handelt, die richtigen Hires machen. Ja, also offen zu sein für Profile, die schon mehr gesehen haben als die beiden Gründer selber, um da einfach gewisse Fehler zu vermeiden. Auf der anderen Seite, habe ich eben schon gesagt, war mein Verständnis, die fangen in der Tech-Bubble, also bei den sehr jungen Unternehmen an, diese zu targetieren. Sicherlich die spannende Frage, schaffen sie es auch in den Mid-Market zu wachsen, was dann sicherlich nochmal der Unterschied sein kann, ob das ein Unternehmen ist, was es auf 5 bis 10 Millionen Euro ARR schafft oder wirklich auch darüber hinausgehen kann. Das wären 2 Punkte von meiner Seite.
Und für mich ist, also ich kann da nur eine Sache nochmal hinzufügen, ist diese Integration mit existierenden Plattformen und Tools. Ich glaube, das wird wichtig sein für Unternehmen, die teilweise schon Software-Stack haben, die Daten generieren. Und Scavenger muss dafür sorgen, dass sie morgen alle Kunden anschreiben können und sagen, hey, ihr müsst nichts an eurem Tech-Stack ändern, wir integrieren mit euren aktuellen Tools. Das von der Tech-Perspektive ist das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt. Und dann natürlich auch dieses Data-Privacy-Thema, ne? Also wie entwickelst du anhand von LLM-Modellen etwas, wo die privaten Daten sicher sind?
Also mega spannender Markt. Ich höre raus, das ist ein Thema, das euch wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Jetzt nicht ganz konkret Scavenger, sondern wahrscheinlich der Markt insgesamt. Ne?
In der Tat. Also wir hatten tatsächlich mit Scavenger geredet bei einem HTGF-Event, wo sie gepitcht haben. Und für uns Peak war das zu früh, aber ich bin noch in Kontakt und ja, wer weiß, vielleicht in 12 Monaten nochmal.
Ach komm, ja. Oder vielleicht früher. Also
Genau.
Ich bekomme mit, dass die guten und also richtig guten Unternehmen, die raisen eher so im 6 bis 9 Monatstakt gerade, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, also
genau, noch muss der HTGF natürlich akzeptieren, dass ich mit ihnen so kurzfristig schon spreche.
Aber okay. Wir können uns schon mal positionieren beide. Cool.
Beide? Genau. Ach so, beide genau. Sogar, ja? Ach komm, guck mal, wird das euer erstes gemeinsames? Ah nee, ihr habt ja schon ein gemeinsames, ne? Wie war das?
Genau, ja, zwei eigentlich.
Zwei, ja. Ach ja, genau, okay. Dann wird es das dritte. Also das würde mich ja sehr freuen, weil von der Thematik her mega cool, muss ich sagen. Das sind so Sachen, die machen Spaß zu besprechen.
Absolut.
Absolut, ja.
Cool. Und dann links und rechts trotzdem, abgesehen von dem Themenbereich, was ist noch heiß für euch gerade? Wer darf sich noch melden?
Ja, also aktuell aktuell fahre ich...
Du hast doch gesagt, es ist viel zu tun.
Ja, das stimmt. Aktuell bin ich in zwei B2C-Themen und ein B2B-Thema im Bereich Industrie-Tech, also Industriedaten. Das finden wir aktuell ziemlich spannend, genau. Und du, Niklas?
Genau, wir beschäftigen uns gerade nochmal aktiv mit einzelnen Industrien tatsächlich, schauen danach maßgeschneiderten Lösungen. Und Jan, wie du weißt, schaue ich persönlich auch gern mal rechts und links auch über den klassischen Softwarebereich hinaus. Von daher lieber immer einmal zu viel als zu selten.
Und genau, wollte ich gerade sagen, ihr seid immer gesprächsbereit, logischerweise. Ne?
Absolut.
Ja, cool. Und wenn nicht zwischendurch,
das
dann...
Das müssen wir ja sein.
Ja, eben. Ne? Und wenn nicht zwischendurch, dann spätestens in 4 Wochen hier im Podcast wieder. Ja,
ja genau.
Cool. Ganz genau.
Freue ich mich drauf.
Genau.
Ja, dann ganz lieben Dank, dass ihr da wart.
Super.
Ne? Bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank.
Ciao.
Danke.
Danke, Jan. Danke, Philipp.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Philipp Plitzing
und
Niklas Rahberg.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.